Beten ist eine der Grundlagen unseres Glaubens. Wenn man mal so guckt, wo da über was von steht zum Thema Beten, Jesus sagt, bittet, so wird euch gegeben. Oder wenn man von der ersten Christenheit sich das anschaut, da heißt es, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Von Anfang an war Beten ein ganz zentraler Bestandteil der Gemeinde. Paulus sagt an einer Stelle, betet ohne Unterlass, egal was ihr tut, immer wieder, bei allem, was ihr tut, eigentlich soll euer ganzes Leben ein Gebet sein. Martin Luther sagt diesen wunderschönen Satz, wie ein Schuster einen Schuh macht und ein Schneider einen Rock, also soll ein Christ beten. Eines Christen Handwerk ist Beten. Also, ne, so wie man eine Ausbildung macht und der eine wird irgendwie Zimmermann, jemand anders wird Klempner und da hat man Lehrjahre und nach lernt man sein Handwerk und irgendwann ist man Geselle und Meister. Sagt Luther, so sollen wir eigentlich beten. Könnt ihr mal überlegen, wie weit seid ihr in eurer Ausbildung? Habt ihr schon angefangen? Wie würdet ihr euch einschätzen? Könnt ihr beten? Luther sagt, Beten ist eine der Kernkompetenzen von uns als Christen. Wir machen mal eine kleine Runde. Unterhaltet euch doch mal an Tischen oder hier, was euch Gebet bedeutet. Vielleicht nehmt ihr die kleinen Zettelchen zum Anlass. Was bedeutet euch Gebet? Kleine Runde. Ich weiß, das ist manchmal so spannend. Ich habe das selber schon erlebt. Man sitzt in so einer Tischgruppe. Andere sitzen aber alleine da oder nur mit denen sich sowieso den ganzen Tag unterhalten. Deshalb, ihr könnt ja gleich weiter euch unterhalten bei einer Tasse Kaffee. Wo seid ihr auf eurem Ausbildungsweg zum Beten? Wir wollen heute so einen kleinen Schritt gehen, einen kleinen Anstoß, was das heißt, beten zu lernen. Die Jünger fragen Jesus an einer Stelle, Herr, lehre uns beten. Und wir schauen uns als Predigtext an, was Jesus in der Bergpredigt, dieser großen Wahnsinnsrede, die er hält, gibt es einen Abschnitt zum Thema Gebet, zum Thema Vater unser. Und das schauen wir uns mal an heute Morgen. Jesus sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in deinen Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer Vater im Himmel, euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Lieber himmlischer Vater, lehre uns jetzt beten. Amen. Ja, ich würde gerne 3 Schritte gehen, um diesen Text mir anzuschauen. Ganz einfach, was Beten nicht ist, was Beten ist und was Beten bewirkt. Was Beten nicht ist, was Beten ist, was Beten bewirkt. Wir starten mit dem, was Beten nicht ist. Denn es ist eigentlich erstaunlich, dass Jesus hier am Anfang dieses Abschnittes über das Gebet zuerst 2 Negativbeispiele bringt. So bitte nicht. So wie der Meister im Betrieb, wenn er dem Gesellen oder dem Lehrling was zeigt, sagt, so Junge, jetzt hör mal zu, so machst du es nicht. Und er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Also Jesus grenzt sich hier ab von irgendwelchen damaligen Gebräuchen oder Riten, von der Volksfrömmigkeit damals. Anscheinend war das so, dass man, wenn man gebetet hat, irgendwie so betete, dass möglichst viele Leute das mitkriegen und irgendwie staunen und sagen, oh, ist der fromm. Was für ein toller Mensch. Oh, das muss aber, also das wurde zu so einer Statusfrage. Und Jesus sagt, nee, darum geht's nicht. Und dann ergänzt er ja und sagt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Also Jesus ist nicht gegen öffentliches Gebet. Jesus betet selber vor anderen. Es geht nicht darum, dass man immer sich einschließen muss und nicht beten darf. Wir beten ja im Gottesdienst ja auch. Aber es geht darum, dass Jesus einen Missbrauch klar anspricht. Und hat schon ein paar Verse vorher gesagt, habt Acht, dass ihr eure Frömmigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Es gab damals anscheinend irgendwie so diese Haltung, ich bin fromm, damit andere es sehen und mich toll finden. Also Jesus hinterfragt das Motiv. Warum betest du? Betest du, damit du gut dastehst vor anderen? Oder betest du, weil es dir um Gott geht? Also instrumentalisierst du das Gebet? Das sollst du nicht tun. Es geht nicht um die anderen, es geht um dich und um Gott. Heute sind wir irgendwie in einer ganz anderen Situation. Das Gebet ist aus dem öffentlichen Leben fast völlig verschwunden. Wir stehen, meine ich zumindest, eher nicht in Gefahr, dass wir zu sehr vor anderen beten und dadurch Anerkennung bekommen. Oder? Vielleicht würde Jesus heute uns irgendwie einen anderen Schwerpunkt des Gebetes ans Herz legen und sagen, geh mal wieder ein bisschen in die Öffentlichkeit. Bete doch mal vor anderen. Zeig doch mal anderen, dass du betest. Sag doch mal, ich bete für dich. Ich weiß, ein Beispiel, als ich als Jugendlicher zum Glauben gefunden habe, habe ich irgendwann angefangen, bei uns zu Hause vor dem Essen zu beten. Das war bei uns überhaupt nicht üblich und es war für mich eine ziemliche Überwindung, dass ich irgendwann angefangen habe, die Hände zu falten und bei uns am Mittagstisch, meine Familie guckte schon so ein bisschen komisch, angefangen habe, fürs Essen zu danken. Und ich meine, das ist so eine Kleinigkeit. Vielleicht wird bei einigen Familien bei euch zu Hause gebetet, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht wäre das so der Schritt, dass Jesus sagt, geh doch mal in die Öffentlichkeit. Das Gebet gehört nicht nur ins stille Kämmerlein, da auch. Und auch nicht, um toll dazustehen vor anderen. Die Motive müssen wir schon noch hinterfragen. Aber vielleicht ist es an der Zeit, dass wir wieder ein Stückchen mehr in die Öffentlichkeit gehen. Fangt doch mal an, zu Hause vor dem Mittagessen zu beten. Wenn eure Enkel da sind oder als Familien oder vielleicht auch einfach, obwohl Eltern da sitzen, immer still die Augen zu schließen oder die Hände zu falten, lieber Gott, danke für das Essen. Vielleicht ist das, was wir heute lernen. Zweites Negativbeispiel, also nicht wie die Heuchler. Und Jesus sagt als zweites, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Auch anscheinend damals war es so, dass von anderen Religionen herkommend, man dachte, je mehr man Gott beschwört und Worte macht und je lauter vielleicht auch, desto eher lässt sich Gott zu etwas bewegen. Die Wirkung wird erhöht, je mehr und öfter ich vielleicht immer das Gleiche wiederhole. Aber das Beten hat nichts mit einer magischen Formel zu tun. Nach dem Motto, je mehr und lauter und immer wiederholen und nochmal und so. Jesus sagt, euer Vater weiß doch, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Er liebt euch, er kümmert sich um euch. Gott weiß, was du brauchst. Du brauchst ihn nicht beschwören. Und auch da überlege ich, ob wir heute in einer anderen Situation sind. Könnte es sein, dass wir heute, weil das so aus unserem Alltag verschwunden ist, das Beten, eher zu wenig Worte machen? Dass wir gar nicht mehr richtig wissen, was soll ich überhaupt sagen? Vielleicht würde heute Jesus zu uns sagen, mach doch mal ein paar mehr Worte. Lerne doch mal wieder zu beten. Stell dir mal den Wecker oder den Timer auf 5 Minuten und versuch mal, in diesen 5 Minuten Worte zu finden und mit Gott zu reden. Es gibt viele Bewegungen. Es gibt zum Beispiel die Gebetshausbewegung, die in den letzten Jahren sich immer mehr ausbreitet. Und da wird man richtig hineingenommen und lernt beten. Da wird rund um die Uhr, 24/7, wird dort gebetet. Und das ist wieder eine neue Bewegung, um wieder neu zu entdecken, wie wertvoll das ist. Ich glaube, Wir sind heute in einer anderen Situation. Jesus sagt, ihr sollt nicht so beten wie die Heiden um euch herum. Heute betet man um uns herum gar nicht mehr. Vielleicht müssen wir da das Beten wieder ein bisschen mehr in den Mittelpunkt stellen. Also Jesus sagt, Achtung, man kann falsch beten. Was beten nicht ist. Und jetzt, was beten ist. Und da schenkt er uns dieses unfassbare Gebet, das Vaterunser. Dietrich Bonhoeffer schreibt zu dem Gebet, im Vaterunser ist alles Beten enthalten. Was in die Bitten des Vaterunsers eingeht, ist recht gebetet. Was in ihnen keinen Raum hat, ist kein Gebet. So wird das Vaterunser zum Prüfstein dafür, ob wir im Namen Jesu Christi beten oder im eigenen Namen. Das Vaterunser als das Gebet aller Gebete, das Vaterunser als eine Art Prüfstein, an dem wir beten lernen können. Und an dem Gedanken möchte ich so ein bisschen hängen bleiben. Das eine ist der Wortlaut. Ich nehme mal an, fast jeder hier kann das Vaterunser auswendig und das ist super. Martin Luther beschwert sich damals zu seiner Zeit, dass nicht alle Leute das Vaterunser auswendig konnten. Und dieses Gebet schenkt uns Worte für Situationen, in denen wir manchmal keine eigenen Worte finden. Es gibt manchmal so Krisensituationen oder so schwere Situationen, plötzlicher Tod, Leid, Krankheit. Ich liege auf dem OP-Tisch und oder werde jetzt in die OP gefahren und ich habe Angst und ich habe keine Worte. Und dann kann ich diese Worte nehmen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also ich habe quasi als Schatz immer ein Gebet mit dabei. Und das ist wirklich großartig. Das Vaterunser schenkt uns aber noch mehr. Das eine ist der Wortlaut, das andere, und darauf möchte ich jetzt eher so ein bisschen eingehen, ist die Bewegung. Denn es ist quasi vom Thema her, schenkt uns das Vaterunser eine Gebetsbewegung. Am Anfang geht es um Gott, der Blick auf Gott als den liebenden Vater. Dann geht es in der Mitte um mich, um meine Bedürfnisse. Und am Ende wieder auf Gott. Und da möchte ich einmal kurz das mit euch anschauen. Am Anfang, in dieser Gebetsbewegung, geht es am Anfang den Blick auf den Vater. Und es geht schon damit los, wie reden wir Gott an? Also man überlegt mal, wenn ihr betet, was sagt ihr? Wie fangt ihr an, euer Gebet? Lieber Gott, Gott, Herr, Jesus, Vater. Jesus sagt, ihr dürft Papa sagen. Das Wort Abba steht ja da. Ihr dürft Papa sagen oder Papi, das ist ein Kosename. Und stellen wir uns mal diese Situation vor, dass ein Kind in die Arme des Vaters läuft, der Vater öffnet die Arme und lächelt das Kind an und das Kind schreit Papi. Und das ist die Situation unseres Betens. Das heißt, wenn wir zu Gott beten, steht er da als liebevoller Papa, breitet die Arme aus und wir kommen eigentlich im Gebet und rufen Papi. Und das ist eine ganz vertraute, vertrauensvolle, großartige Situation. Dieses Bild können wir uns immer vor Augen halten, wenn wir die Augen schließen und anfangen zu beten. Das ist eine ganz schöne Anrede. Deshalb mag ich persönlich Anreden, die persönlich sind. Lieber Vater, Papa. Gibt Christen, die beten wirklich Papi. Probiert das mal. Das ist ein Unterschied, ob man sagt, guter Gott oder großer Herr oder heiliger König, das hat alles seinen Platz. Oder ob man sagt, Papi. Das macht einen Unterschied. Und Jesus sagt, ihr dürft so beten. Ihr dürft zu Gott kommen. Und das Gebet bleibt jetzt erstmal noch einen Augenblick bei Gott. Und es geht nämlich darum, dein Name werde groß. Papi, du sollst wichtig werden. Du sollst groß werden. Und dann diese beiden wunderschönen Bitten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Na, geschehe, ne? Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Wenn ich manchmal von Gesprächen komme und irgendwie erschüttert bin, weil es so viel Leid war oder auch so schwierig alles ist, dann bete ich oft diese Gebete, dein Wille geschehe. Ich weiß gar nicht, was gut ist. Ich weiß es oft wirklich nicht. Und dann sage ich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, denn da ist der Wille Gottes schon. Und der Himmel ist wirklich cool. So auch auf Erden. Lass doch etwas von dem Himmel auf die Erde tropfen. Etwas von seiner Güte und Herrlichkeit und Barmherzigkeit und Frieden. Dass das sich hier ausbreitet in unserer in unserer oft so dunklen und fürchterlichen Welt. Große Gebete, die sich um Gott drehen. Am Anfang ist die Gebetsbewegung des Vaterunsers auf Papa, auf Papi, auf seinen Namen, seinen Willen, sein Reich fixiert. Erstmal bei ihm. Und ich meine, das ist für unser Gebet die Anregung, bevor du zu dir kommst, bleib einen Augenblick bei deinem Papi und bleib bei seinem Namen, seinem Reich und seinem Willen. Und dann kommt aber natürlich der Blick auf unsere Bedürfnisse. Das ist der zweite, der mittlere, der Hauptteil des Gebetes. Unsere Bedürfnisse haben Platz im Gebet. Wir dürfen für die ganzen Dinge bitten. Das ist so das, was wir normalerweise bitten. Gib schönes Wetter, gib Gesundheit, gib eine Eins in Mathe, gib Frieden auf Erden, gib uns Bewahrung auf der Fahrt und. Das ist normalerweise der Teil, wo wir einsteigen. Gib uns unser tägliches Brot. Martin Luther schreibt da so schön zu, was heißt denn tägliches Brot? Und jetzt nennt er all diese Dinge, alles, was Not tut für Leib und Leben, Essen, Trinken, Kleider, Schuhe, Haus, Hof, Ackervieh, Geld, Gut, fromme Eheleute. Betet für fromme Eheleute, fromme Kinder, betet für fromme Kinder, fromme Gehilfen, also fromme Mitarbeiter, müsste man sagen, fromme, treue Oberherren, Bürgermeister, Stadtrat, gute Regierung. Ich weiß nicht, wie oft ihr für Herrn Merz betet. Ja? Es ist wichtig. Gutes Wetter darf man auch für beten. Ist das nicht schön? Selbst Martin Luther sagt, ihr dürft fürs gute Wetter beten. Friede, Gesundheit, Zucht, das ist Erziehung gemeint. Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. All das Normale, was uns jeden Tag bewegt. Das ist mit dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, gemeint. Und könnte es sein, dass wir normalerweise vor allen Dingen hier bleiben, hier verweilen, und Jesus sagt, ja, das dürft ihr beten, aber Gebet ist mehr, die ganze Bewegung. Unsere Bedürfnisse haben aber auch Platz und auch unsere Schuld und auch unsere Versuchungen. Vergib uns unsere Schuld und führe uns nicht in Versuchung, bewahre uns vor dem Bösen. Das hat auch Platz. Am Ende wird dann der Blick wieder auf den Papa gerichtet. Das Gebet endet ja, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das ist auch so schön, dass das Gebet damit endet, dass man nochmal jubelt und sagt, Papa, wie wunderbar bist du, wie groß, wie herrlich und wie stark und ewig, für immer und immer. Ich kreise nicht nur um mich, um das, was ich brauche, sondern ich habe den Papa im Blick am Anfang und dann komme ich auch zu mir. Ja, das hat alles Platz, aber ich ende im Jubel. Lasst uns das mal probieren. Wenn ihr jetzt in der nächsten Woche betet, dann achtet mal darauf. Was betet ihr? Versucht mal, die Bewegung des Vaterunsers nachzubeten, indem ihr anfangt mit, lieber Papa, ich renne jetzt in deine Arme. Ach, dass du doch groß wirst, dass dein Reich kommt, dein Name. Und dann diese Bewegung nachgeht und endet damit, dass ihr sagt, wie toll ist er. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Beten lernen heißt, das Vaterunser einmal wörtlich beten, aber auch die Bewegung nachbeten. Das heißt beten lernen. Und jetzt noch ganz zum Schluss, letzter Gedanke, was beten nicht ist, was beten ist, was beten bewirkt. Denn beten hat Auswirkungen auf unser Leben. Beten und Handeln gehört zusammen. Das wird vor allen Dingen deutlich an dieser einen Bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Denn da verknüpft Jesus eine Bitte mit einer Handlung. Und wir merken, dass das beides zusammengehört. Wenn ich bete, verändert mich das. Und wenn ich bete, dann beschenkt Gott mich mit seiner Liebe und seinem Frieden und seiner Kraft. Und dann gebe ich das weiter. Wenn ich erlebe, dass Gott mir vergibt, dann wird das in meinem Handeln was nach sich ziehen. Es gibt diese Geschichte dazu. Jesus erzählt ja die Geschichte von dem Mann, dem Millionen erlassen werden. Und dann geht er weiter und ein anderer schuldet ihm 5 €. Und weil er es ihm nicht bezahlen kann, verklagt er ihn und geht mit dem Gerichtsvollzieher gegen ihn vor. Und Jesus sagt, Leute, das geht nicht. Wenn euch ganz viel vergeben wird, dann muss das Auswirkungen haben in eurem Leben. Sonst ist was schief. Wenn du Gnade erlebst, dann wirst du dich verändern. Wenn du dich in die Nähe Gottes begibst und das färbt nicht auf dich ab, dann ist was schief. Und genau deshalb sagt Jesus hier am Ende nochmal diesen Satz, der für uns so hart scheint, wo wir hängen und denken, wieso sagt er das? Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird auch euer himmlischer Vater euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht auch nicht um so einen frommen Leistungsdruck. Aber es geht darum, sich verändern zu lassen. Von Gottes Liebe. Und diese Veränderung zuzulassen. Es ist nicht schlimm zu sagen, ich kann dem nicht vergeben. Dann sagt Gott, kein Problem, ich helfe dir. Gemeinsam schaffen wir das. Es ist was anderes, wenn ich sage, ich will dem nicht vergeben. Dann sagt Gott, nee, so läuft das nicht. Die Bereitschaft, sich verändern zu lassen, das ist hier der Clou. Dass wenn ich bete, ich Gott zulasse und ihm erlaube, mich zu verändern, ohne das wird es nichts. Weil dann sage ich im Grunde, nein, ich lasse nicht zu, dass du an mich rankommst. Im Grunde sage ich, nee, Gott, ich will mich mit dir nicht wirklich verbinden. Und das funktioniert dann nicht. Und deshalb heißt Beten mehr als einfach nur Worte austauschen. Beten heißt, und diese Definition finde ich so schön, heißt letztlich, ich begebe mich in die Nähe Gottes, ich halte mein müdes Herz in die Sonne der Liebe Gottes und werde heil. Also Gottes Gegenwart verändert mich. Ich werde heil und das hat dann auch Auswirkungen auf mein Handeln. Beten neu lernen. Wir alle müssen immer wieder neu unser Beten auf den Prüfstand legen und auch neu lernen. Wir sind alle in der Ausbildung und lernen beten. Wie ein Schuster einen Schuh macht, so lernen wir beten. Und am Vaterunser beten lernen heißt zu überlegen, wie machen wir es nicht und wie können wir vom Wortlaut und von der Bewegung her unser Gebet neu denken und dann auch zulassen, dass Gott mich verändert und dass ich anders handle. Amen. Lasst uns gemeinsam beten lernen.